Die Wilderer von Braunburg, ein Hörspiel von Axel Zierer und Heinz-Jörg Fulst. Produktion Saarländischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit Radio Brocken. Folge 1.
Nun probieren Sie doch mal meinen Waldmeisterschnaps, Herr Forstoberrat. Gerade frisch gebraut und in vielen Selbstversuchen getestet.
Na gut, zur Feier des Tages.
Prosit!
Prosit! Waldmanns Dank!
Spitze, was, mein selbstgebranntes Zeug?
Das ist Gunnar Waldorf, den alle Welt eigentlich nur unter seinem Spitznamen Günni kennt. Günni betreibt die Bierschwemme, ein meist friedliches Lokal, in adretter Umgebung. Am Fuße des Harzes liegt der Flecken Braunburg im Kreis Annenstein. Die Bierschwemme ist oft Dreh- und Angelpunkt des örtlichen Geschehens. Nach guter Kneipensitte wird hier besprochen, was den Einheimischen tagsüber an Erlebtem so widerfahren ist. Die rauschenden Wälder rund um die Stadt Braunburg aber stöhnen auf unter den Konflikten, die sich unter ihren Wipfeln zuspitzen. Wilderer sind am Werk. Mit ihren Schüssen durchpeitschen sie die sonst friedliche Stille rund um Braunburg.
Da haben Sie aber wieder ein Teufelszeug gebrannt, Waldorf. Sie wollen mich wohl umbringen.
Aber Herr Forstoberrat Eime, doch nicht an Ihrem 60. Geburtstag.
Waldmanns Halt!
Waldmanns Dank!
Sehr geehrter Herr Forstoberrat Eime, frisch wie der Maitrieb in unseren Wäldern, wie ein dahingeschmettertes Halali unserer Jagdhörner sind Sie noch in Ihrem 60. Lebensjahr. Mein lieber Forstamtsleiter, werter Chef, ich gratuliere aufs Herzlichste zu Ihrem 60. Geburtstag. Möge Hubertus schalten, dass Sie unsere Wälder noch lange verwalten und Sie uns Grünröcken noch lange als gutes Beispiel herhalten.
Nur übertreiben Sie mal nicht, Falkenstein, sonst wird's noch eine Grabrede. Von wegen nur Gutes sagen.
In diesem Moment betritt ein weiterer Grünrock das Lokal. Er ist von hochgewachsener, vornehmer Statur. Mit schnellem Blick prüft er die Situation. Seine Augen haften einen Augenblick an den Männern des Waldhörnerchores, die offensichtlich im Begriff sind, das Halali zu blasen. Entschlossen marschiert er nun auf Forstoberrat Eime zu. Er baut sich vor ihm auf und schlägt laut knallend die Hacken zusammen, um die Wichtigkeit seiner Person und seines Auftritts nachdrücklich zu unterstreichen.
Herr Forstoberrat!
Herr von Roller!
Chor, hebt an!
Seit wann gibt der Adlige unserem Chor den Ton an?
Hebt an! Und Schluss! Jawohl, das gefällt!
Vielen Dank, Leute!
Herr Forstoberrat Eime, herzlichen Glückwunsch! Das ist Ihr Ehrentag, da halten Sie es recht tüchtig zu feiern. Die Wälder können auch mal einen Tag ohne uns auskommen, wenngleich ich natürlich gerade aus dem Forst komme. Nichts Erfreuliches übrigens, die Wilderer haben wieder zugeschlagen, Banditenvolk.
So, wo denn?
Na, unten am Fischteich, wo mein und Falkensteins Reviere aneinander grenzen. Nun, was soll ich Ihnen da zu Ihrem Geburtstag Besseres wünschen, als dass wir beide die Wilderer bald dingfest machen können?
Verlassen Sie sich darauf, mein lieber von Roller. Das geschieht schneller, als mancher denkt. Die Stunde der Wahrheit naht.
Ja, so sehe ich das auch, Herr Forstoberrat. Wunderbar, dann sind wir ja wieder einer Meinung. Ach ja, eine Abordnung will Ihnen nun unser Geburtstagsgeschenk überreichen. Nun treten Sie mal näher, Freiberg. Unser Forstoberrat beißt nicht.
Lieber Herr Forstoberrat Eime, alles Gute zum 60. Und hier von uns allen.
Also Kinder, Kinder, das war doch nicht nötig. Nein, eine silberne Ratschlossbüchse.
Aus dem 17. Jahrhundert.
Ein Traum von Gewehr. Ich danke euch. Ich danke euch, euch allen.
Gern geschehen. Wir wissen schließlich, was uns unser geschätzter Forstamtsleiter wert ist.
Kann ich davon ausgehen, Herr von Roller, dass Sie sich jetzt doch finanziell am Geschenk beteiligen?
Na, Waldorf, gibt's da noch was zu trinken?
Herr Waldorf, Sie können jetzt einschenken, Bier für alle.
Herr Forstoberrat, Telefon für Sie.
Wer will denn da nicht persönlich zur beginnenden Gratulationskur erscheinen? Aber nicht jedem im Städtchen ist zum Feiern zumute.
Hm,
Da scheint mir ein gutes Büchsenlicht zu geben heute früh.
Braunburg. Ein altes, verkommenes Häuschen am Rande der dunklen Wälder. Nachtaktive sind jetzt auf den Beinen. Das Wild, das scheinbar scheu, selbst nach den Wilderern Ausschau hält und immer nervöser an die Lichtungen geht. Kaum kann es in Ruhe äsen. Die Wilderer, die zu dieser Schlafenszeit um 4 Uhr morgens noch im Halbdunkel ihre Büchse packen. Martin Mückenheim, 35 Jahre, verheiratet, Vater von 3 kleinen Kindern. Der bärenstarke und unerschrockene Mann kämmt sich nun noch sein rotblondes Haar, dann fährt sich der Hühne über den buschigen Oberlippenbart. Schließlich schleicht er zu einem alten Dielenschrank, ein mit handgeschnitzten Verzierungen versehenes Erbstück aus besseren Familienzeiten.
Martin, willst du denn schon wieder los? Wir haben doch noch genug Vorräte. 2 Hasen und den Rest vom Hirschkalb.
Die Gelegenheit ist günstig, Anja. Du weißt doch, die Postleute haben am gestrigen Abend den 60. Geburtstag ihres Chefs gefeiert. Von denen ist heute Morgen keiner auf den Beinen.
Ich weiß, die Jagdleidenschaft steckt in dir, Martin. Da ist nichts zu wollen.
Anja, versteh bitte. Wir brauchen nun mal das Geld, das ich für das erlegte Wild bekomme. Von was sollen wir sonst leben?
Die beiden Eheleute schweigen für einen Moment. Betroffenheit macht sich im Zimmer breit. Es scheint, als sei eine alte Wunde aufgerissen. Seit geraumer Zeit ist Martin Mückenheim ohne Arbeit und Einkommen. Gekündigt wegen Rationalisierung ist er in der Blüte seiner Jahre zur Untätigkeit verdammt.
Im Ort erzählen sie, die Forstleute sollen verschiedenen Wilderern auf der Fährte sein.
Die kriegen mich nicht. Die nicht. Dieses blasierte Grünrockpack.
Sei trotzdem immer vorsichtig, hörst du? Die Kinder und ich, wir brauchen dich. Vergiss das nie.
Natürlich nicht.
Bevor Martin Mückenheim losmacht, schaut er noch einer inneren Stimme folgend ins Kinderzimmer. Holger, sein 5-jähriges Söhnchen und der ganze Stolz des Papas, hat am Vortage immer wieder gekränkelt. Martin erschrickt heftig, als er seinen Kleinen nun im Bettchen liegen sieht. Der Junge scheint stark fiebrig zu sein.
Anja, Anja, komm schnell. Holger hat sich übergeben.
Ist es schlimmer geworden? Oh mein Gott, sein Kopf ist ja kochend heiß.
Mach ihm kalte Wickel.
Das habe ich schon, die helfen nicht.
Dann nützt es nichts. Ich hole Dr. Leberecht.
Ja, lauf schnell. Was hat unser Junge nur? Holger, Kind!
Es sind gut 20 Minuten von Mückenheims Haus am Waldrand aus zum Arzt von Braunburg. Aber Martin Mückenheim bricht alle Rekorde. Ahnt er, dass es bei der Krankheit seines Sohnes um Leben und Tod geht?
Herr Doktor, was hat unser Holger?
Nun, ich bin mir noch nicht schlüssig. Hier unter der Achsel, sehen Sie, eine Zecke. Sehen Sie den roten Ring? Da sitzt sie.
Und das wird so schlimm?
Das kleine Ungetier kann Beträchtliches anrichten. Hoffentlich gibt's keine Borreliose.
Eine was?
Eine Borreliose, also eine Hirnhauterkrankung durch Zeckenbiss. Ich gebe ihm erstmal eine Spritze und dann schreibe ich Ihnen ein Rezept aus.
Ein Rezept? Aber ich... Damit muss ich zur Apotheke.
Im Allgemeinen schon.
Das kostet. Ich habe kein Geld.
Martin Mückenheim senkt beschämt den Kopf. Der Arzt schaut ihn an. Und versteht.
Sie also auch. Na gut, kommen Sie nachher in meine Praxis und lassen Sie sich das Medikament von meiner Sprechstundenhilfe geben.
Die Sprechstundenhilfe ist alt gedient. Mit ihrer spröden Sachlichkeit macht sie den rotblonden Hühnen darauf aufmerksam, dass er ihr nicht ganz koscher vorkommt.
Hier, das Medikament.
Danke recht schön. Wiedersehen.
Moment, ich muss noch Ihre Personalien vervollständigen.
Wozu?
Ja, glauben Sie, wir behandeln alle Leute umsonst? Allerdings, wenn es nach dem Doktor ginge. Ihre Krankenkasse?
Ich habe keine Krankenkasse.
Jeder hat eine Krankenkasse.
Ich bin arbeitslos.
Dann sind Sie übers Arbeitsamt krankenversichert. Also welche? Ortsersatz?
Ich weiß es nicht.
Gut, der Herr. Wenn eben nicht so, dann gehe ich davon aus, dass Sie eine private Verrechnung wünschen. Wir werden Ihnen die Liquidation zustellen.
Betroffen schleicht Martin Mückenheim nach Hause. Der Tag hat bereits Einzug gehalten, doch trübe und diesig hängen die Wolken dicht über den Baumwipfeln. Martin will gerade die Haustür öffnen, als ihn das Knacken eines trockenen Astes herumfahren lässt.
Hände hoch, Mückenheim, oder es knallt!
Was soll der Quatsch, Klapprot?
Martin Mückenheim ist verärgert, dass sein wilderer Genosse Christian Klapprot ihn so erschreckt hat.
Kleines Späßchen unter Freunden wird doch wohl erlaubt sein.
Ich bin nicht dein Freund, Klapprot.
So unerschrocken Mückenheim auch ist, so weiß er stets, dass er sich vor diesem Christian Klapprot in Acht zu nehmen hat. Und nicht nur, weil unter den Wildschützgesellen bekannt ist, dass dieser das Wild auch schon mal aus reiner Schießwut erlegt.
Nunu, Martin, hast du schlicht gepennt?
Was ist los? Was willst du von mir?
Muss sofort mitkommen, Martin. An der Lichtung von Falkensteins Revier habe ich den ungerade 16er erwischt, hinter dem der Eime schon so lange herpirschen tut.
Schon seit Tagen sitzt Forstoberrat Eime, Leiter des Forstamtes von Braunburg, auf den kapitalen Rothirsch an, der ein Geweih mit 15 Endspitzen hat, ein sogenannter ungerader 16-Ender also. Jetzt hat der Wilderer seinem Unwesen die Krone aufgesetzt, indem er den Hirsch abgeschossen hat, auf den der verdiente Weidmann so scharf gewesen ist.
Ich riech ihn allein nicht so schnell weg da, Martin, du musst mir helfen.
Hast du das denn vorher nicht durchdacht? Hättest doch Jochen Aukam mitnehmen können. Ziehst doch sonst auch immer mit deinem schießwütigen Neffen durch die Reviere.
Hätte ich wissen können, dass ich ihn heute erwisch. Mensch, Martin, hast du denn keine Wilderer-Ehre mehr im Leibe?
Na gut, Christian. Weil wir im Ernstfall immer zusammenhalten.
Die beiden Wilderer ziehen zur Lichtung in Falkensteins Revier. Klapprot, der durch einen Knorpelschaden am Knie leicht gehbehindert ist, kann dem in schnellen, langen Schritten eilenden Mückenheim kaum folgen. An der Lichtung angelangt, besieht sich Mückenheim zuerst den kapitalen Hirsch von allen Seiten. Das Tier ist weidmännisch ausgeweidet.
Alle Achtung, Christian. Die rote Arbeit verstehst du zu machen wie kein Zweiter.
Ihr lernt es, ihr lernt. Achte darauf, dass du nicht ins Gescheide trittst. Die unverwertbaren Teile habe ich nämlich nebenan ins Gebüsch geworfen.
Vorsicht! Deckung! Dein Gescheide scheint auf Wanderschaft zu gehen.
Mückenheim blickt Klapprot ins Gesicht. Aus dessen tiefliegenden Augen blitzt Mordlust auf. Die kartoffelartige Nase ist rot angeschwollen, was zusammen mit den wulstigen Lippen das brutale Äußere dieses skrupellosen Gesellen perfekt macht.
Wenn's der Eime oder ein anderer Forstschrat ist, knall ich ihn um.
Mach keinen Scheiß, Klapprot. Mensch, das ist doch dein Neffe Jochen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, was erschrickst du uns so? Was hätte ich dich abgeknallt?
Der Eime, Onkel Christian. Ich hab'n...
Bringst den obersten Waldschrat ja schön auf unsere Fährte. Los, abhauen!
Du, deine Waffe laden, Jochen.
Alle? Klasse, da geht der Hirsch ab.
Junge, du tust ja wieder ein Waffenarsenal mit dir rumtragen. Damit kannst du ja deinen ganzen Schützenverein für ein Gefecht ausrüsten.
Dann pass bloß auf, dass dich das Pürschchen nicht versehentlich in dein verknorpeltes Knie schießt.
Halt's Maul, ja?
Überhaupt. Mir geht das zu weit. Damit will ich nichts zu tun haben.
Hier blieb Mückenheim. Du hast mir doch versprochen, dass du beim Abtransport von Hirsch helfen tust.
Du musst verrückt sein, Klapprot. Der Eime kann jeden Moment hier auftauchen.
Und erlebte Gründung von meiner Transportfirma.
Oder auch nicht.
Jedenfalls muss der Hirsch runter an eine Straße. Heute Nacht wird er weggeholt.
Von wem?
Muss nicht alles wissen, Kleiner. Also los, Mückenheim, tu dir das Tier aufs Kreuz laden und ab geht's.
Ich soll den Hirsch alleine schleppen.
Du tust das schon schaffen. Außerdem bin ich hier behilflich.
Oh ja, ich weiß schon. Die Trophäe.
Richtig, mein Freund. Das Geweih tue ich tragen. Höchstpersönlich.
Bist echt kumpelig, Onkel Christian.
Schwer bepackt geht Mückenheim voran über die Lichtung, dicht gefolgt von den beiden scherzenden Wildschützgesellen. Noch ahnen alle drei nicht, dass ihr Tun beobachtet wird. Doch von wem? Während die Wilderer auf Pirsch sind, hat Forstoberinspektor Falkenstein anderer Beschäftigung gefrönt.
Um Himmels Willen, wie komme ich in dieses Bett? Was ist passiert?
Was hast du denn, Peter? Ist er nicht gut? Schlaf weiter.
Helga?
Entsetzt starrt Peter Falkenstein auf die Frau neben ihm im Bett.
Helga Waldorf? Ja, wie? Das kann ja wohl alles nicht wahr sein.
Seine Gedanken verfallen in Panik. Wie ist er nur hierher gekommen? Falkensteins Schädel brummt. Hämmer scheinen auf sein Hirn einzuhauen wie auf einen Amboss. Nur spärlich dringt die Erinnerung durch den Nebelschleier der letzten Stunden. Noch kann Falkenstein nicht alles auf Reihe bringen. Stöhnend sinkt sein Kopf ins Kissen zurück. Nun ja, sein Chef, Forstamtsleiter Eime, ist 60 Jahre alt geworden. Und da ist in Günni Waldorfs Bierschwemme auch ausgiebig gefeiert worden. Aber weiter.
Du, Helga, wach auf.
Was ist denn los, mein Lieber?
Dass du so ruhig sein kannst. Wo ist denn Günni? Mein Gott, wenn der uns hier erwischt, ist schließlich auch sein Bett.
Du ängstliches Dummerchen.
Zärtlich haucht sie ihm einen Kuss auf die Lippen.
Er ist fort. Heute Nacht schon.
Fort? Etwa meinetwegen?
Dem Revierleiter steht das blanke Entsetzen im Gesicht geschrieben.
Ach was, er ist in die Stadt gefahren.
In die? Ja, was will er denn da?
Geschäfte, was sonst? Ich glaube, er wollte zum Großmarkt.
Aber wieso in die Stadt? Ein Großmarkt gibt's doch auch in Annenstein.
Oh, frage doch selbst.
Er wird sich bedanken, wenn ich ihn frage, wo er hin war, während ich mit seiner Frau... Warum gehe ich Esel nicht zur rechten Zeit nach Hause, wie die anderen auch? Ich könnte mich ohrfeigen.
Kleiner Brummpeter. Nun hab mal keine Angst, es hat niemand was bemerkt. Zum Schluss der Feier waren wir beide ganz allein.
Ah ja, wirklich?
Ein wenig ungläubig betrachtet Peter Falkenstein seine Königin der Nacht, die einer wunderschönen Blume im Spätsommer gleich zwar langsam zu verblühen beginnt, doch immer noch eine anziehende Attraktivität besitzt. Weitere Betrachtungen verhindert sein stickiger Brummschädel. Der sich aus dem Körper verziehende Alkohol scheint die Lebensgeister mit sich zu nehmen, wie ein Dieb.
Ich hau jetzt ab. Ich muss ins Revier, an die frische Luft. Nur eine Frage noch. Die Bettseite, ich meine, wo wir... War das seine oder deine?
Meine. Wieso?
Gott sei Dank. So im Nachhinein. Wäre mir peinlich, wenn's in seiner Betthälfte passiert wäre.
Eiligen Schrittes läuft Peter Falkenstein durch die morgendlichen Straßen von Braunburg. In den Geschäften ringsherum herrscht bereits reger Betrieb. Was wiederum zur Folge hat, dass die zunehmenden Selbstvorwürfe sich weiter steigern.
Ich Vollidiot. Benehme mich wie ein 20-Jähriger. Erst sauf ich wie ein Loch. Und dann mache ich mich zu allem Überfluss über die Ehefrau von Waldorf her. Ich könnte mich treten.
Er überlegt nach weiteren Formen der Selbstkasteiung. Plötzlich wird er abgelenkt vom wilden Hupen eines kleinen Lieferwagens, der auf der entgegenkommenden Straßenseite gestoppt hat. Der Fahrzeuglenker kurbelt das Fenster der Fahrertür herunter.
Na, du versoffenes Sumpfhuhn, schon wieder auf den Beinen?
Günni Waldorf!
Der Forstbeamte spürt, wie ihm sein Herz in die Hose rutscht und die Knie leicht zu zittern beginnen. Gleich würden die Vorwürfe des gehörnten Ehemannes nur so auf ihn herniederhageln.
Ich bin aber auch ein Pechvogel. Laufe dem direkt in die Arme,
schießt es Falkenstein durch den brummigen Schädel. Er tut deshalb so, als hätte er es besonders eilig.
Was rennst denn so? Soll ich dich ein Stück mitnehmen?
Entweder weiß der nichts, oder der will mich auf eine ganz linke Tour fertig machen.
Nee, lass mal. Ich will in mein Revier.
Um da hinzukommen, latscht er jetzt durch den Ort? Meine Fresse, mein selbstgebrannter Schnaps muss ja einiges an Wirkung bei dir hinterlassen haben. Na dann, mach's gut.
Kaum ist Günnis Kleintransporter außer Sichtweite, lehnt Peter sich erschöpft an eine Hauswand. Er schwitzt wie nach einem einstündigen Saunagang.
Boah, so wie heute. Habe ich mich lang nicht mehr nach der Ruhe im Wald gesehnt.
Gedanken versunken, durchschreitet Falkenstein den Forst. Er sieht weder nach rechts noch nach links. Er nimmt nichts wahr, so als sei nur sein Körper ausgegangen. Ohne über den Weg nachzudenken, hat er bald die geteerte Waldstraße erreicht, die sein Revier von Eimes trennt. Hier lässt sich kilometerweit wunderbar laufen. Sie führt rund um seinen Revierbesitz. Und nach jeder Umschreitung macht sich in ihm immer das angenehme Gefühl breit, etwas getan zu haben. Hier hofft Falkenstein, die Ereignisse der letzten Nacht endgültig verdrängen zu können. Doch auch hier ist es mit der Stille nun vorüber.
Hallo, Herr Falkenstein. Noch auf der Pirsch? Herr Falkenstein?
Ach, ja, ja. Freiberg.
Läuft gut, Chef. Den dritten Abschnitt kriegen wir heute noch fertig.
Schön, schön.
Falkenstein geht weiter in seinem duseligen Kopf.
Na, Leute, der Falke liegt ja heute noch daneben.
Eine gute Stunde mochte Falkenstein schon ausgeschritten sein, als ihn plötzlich... Ein Schuss ganz in seiner Nähe aus der Lethargie reißt.
Ausgerechnet heute. Die Wilderer sind wieder am Dieben. Heute bleibt mir aber auch nichts erspart.
Nur kurz überlegt Falkenstein, was er tun soll. Doch dann scheint sein Kopf endgültig klar zu sein. Instinktiv läuft er in die Richtung, aus der ihn der Knall des Schusses erreicht hat. Dann steht er auf der Lichtung. Er blickt sich um. Dann stockt ihm der Atem.
Herr Forstoberrat!
Falkenstein ringt nach Luft, weiß nicht, wie seine Aktionen koordinieren. Schreien? Weglaufen? Er ist eine Sekunde ohnmächtig vor Wut. Hilfe kommt auf jeden Fall zu spät. Forstoberrat Eime lehnt mit dem Rücken an einer Fichte. Blut überströmt, rutscht Eime langsam auf den Boden, bis er sich am Gewehrlauf verkeilt. Am Gewehr, das die Forstkollegen ihm am Abend zuvor zum 60. Geburtstag geschenkt haben. Als Falkenstein den Kollegen in den Arm nimmt und er die schwere Radschlossbüchse gegen seine Oberschenkelkippen spürt, vernimmt er noch ein letztes Wispern auf den Lippen des Forstamtsleiters. Aber zu leise sind die Worte, die er vor seinem Tode noch herausbringt.
Ruhen Sie in Gottes Gnaden, Herr Forstoberrat. Ein aufrichtiger Waldmann ist von uns gegangen.
Also, Herr Falkenstein, als Sie Forstrat Eime fanden, war er da schon tot?
Nein. Das heißt, eigentlich schon.
Nun werden Sie mal ein bisschen genauer. Ja, nein, im Grunde schon.
Ja, richtig. Im Grunde genommen schon. Ja, im Grunde genommen starb er in meinen Armen.
Hat er Ihnen noch irgendwas sagen können?
Kommissar Schleicher von der Kripo Braunburg klopft mit nervösen Fingern seiner rechten Hand ungeduldig auf den Schreibtisch seiner Dienststelle. Zeugenvernehmungen dieser Art machen ihn immer leicht aggressiv.
Herrgott noch mal, Falkenstein, nun lassen Sie sich doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Sehen Sie doch ein, je schneller wir hier zu Potte kommen, umso schneller ist die Sache für uns erledigt. Und wenn Sie mich fragen, für mich ist der Fall ohnehin klar. Der Mann hat sich selbst erschossen.
Woraus schließen Sie das?
Der Kommissar erhebt sich von seinem Stuhl und beginnt, durch den Raum zu schreiten. Er zieht dabei eine Miene wie ein Dozent, der zu seinem Vortrag ansetzt.
Sowohl die Untersuchung des Gewehres und der Leiche als auch die des Fundortes haben keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Der Schuss ist eindeutig von ihm selbst abgefeuert. Daran gibt es nach Haltung des Gewehres und des Einschusses am Kopfansatz nichts zu deuteln. Und Ihnen ist ja offensichtlich auch nichts Verdächtiges aufgefallen.
Freiberg. Ich glaube, ich habe Freiberg, unseren Haumeister, unterwegs getroffen. Vielleicht hat der etwas bemerkt.
Was heißt jetzt schon wieder ich glaube? Haben Sie ihn getroffen oder nicht?
Ich erinnere mich, wir haben miteinander gesprochen. Worüber ist mir allerdings entfallen.
Ja, als wenn Sie mit ihm sprachen, werden Sie ihn vorher getroffen haben. Das ist Logik und die lernt man nicht nur bei der Polizei.
Sie haben sicher recht, Herr Kommissar.
Mann, oh Mann, der Tod Ihres Chefs hat Sie anscheinend ganz schön mitgenommen. Eine Frage noch. In Eimes Brieftasche fanden wir dieses Foto. Kennen Sie den jungen Mann?
Der Kommissar hält dem verstörten Revierförster ein Foto unter die Nase, das dieser lange und eindringlich mustert.
Ja, das schaut aus, als ob der Eishockey-Klamotten anhätte.
Ja, das sehe ich auch. Aber ich habe Sie gefragt, ob Sie ihn kennen. Kennen? Mein Gott.
Kommissar Schleicher scheint dicht vor einem Tobsuchtsanfall zu stehen. Er atmet zweimal tief aus, um sich wieder zur Ruhe zu bringen. Dann wiederholt er mit aller ihm zur Verfügung stehenden Liebenswürdigkeit noch einmal seine Frage an den scheinbar völlig verstörten Falkenstein.
Mein lieber Herr, kennen Sie nun den jungen Mann auf diesem Foto, der hier in Eishockeymontur abgebildet ist? Ja oder nein?
Ich nehme an, dass es sich um den Sohn vom Forstrat handeln wird. Eime erzählte mir mal, dass sein Sohn drüben in Kanada Forstwissenschaft studiert.
Wunderbar. Ich danke. Warum nicht gleich so?
Schleicher unterbricht seinen Dauerlauf durchs Büro und lässt sich entnervt in seinen Stuhl fallen.
Sie haben mir mit Ihrer Antwort einen großen Gefallen getan, ehrlich. Auf der Rückseite des Fotos ist nämlich eine Adresse angegeben, in Kanada. Und da liegt es jetzt ja nahe, dass es die von seinem Sohn sein wird. Schließlich müssen wir ihn ja ausfindig machen und in Kenntnis setzen.
Glauben Sie, dass Sie es bis zur Beerdigung des Forstrats schaffen?
Bevor Schleicher in genervter Form darauf antworten kann, ertönt ein zackiges Klopfen an der Tür. Ohne eine Antwort abzuwarten, betritt ein Mann das Polizeibüro. Er mustert kurz die Lage, um dann ohne Umschweife zur Sache zu kommen.
Mein Name ist von Roller, Herr Kommissar. Eberhard von Roller. Zwar ist das Entsetzen über den Tod meines hochverehrten Kollegen noch in keinster Weise gewichen.
Noch einer.
Doch stelle ich mich für die Aufklärung dieses hinterhältigen, feigen und gemeinen Mordes in uneingeschränkter Form zur Verfügung.
Wie kommen Sie auf Mord? Unseren ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich eindeutig um ein Selbsttötungsdelikt.
Sie sind wohl nicht ganz klar im Kopf. Welches Motiv sollte der Kollege gehabt haben, selbst Hand an sich zu legen?
Das ist bei allen Selbstmorden eben so eine Sache.
Die Sache kann man sich aber auch verdammt einfach machen.
Also ich verstehe ja Ihre Erregung, Herr von Roller. Es ist schwer, einen Freund zu verlieren. Sie sind sein Nachfolger?
Die Nachfolgeregelung muss noch geklärt werden.
Sehen Sie, wir wollen doch sachlich bleiben. Uns fehlen Befunde, Hinweise, um einen Mord zu unterstellen. Natürlich ist die Untersuchung erst angelaufen.
Da werde ich auf eigene Faust sicher schneller zu Werke kommen.
Wovor ich Sie warne, Herr von Roller.
Ich werde den Mörder schon ausfindig machen und ich weiß auch, wo ich den Hebel anzusetzen habe. Guten Tag, die Herren.
Auch der Dauerregen hat die große Schar der Trauergäste nicht kleiner werden lassen, die sich heute am Grab des Forstamtsleiters Eime eingefunden haben, um dem beliebten Weidmann die letzte Ehre zu erweisen. Von der Stadtprominenz Braunburgs über die Vertreter der Medien bis hin zu einem Abgesandten der Landesregierung ist alles vertreten, was Rang und Namen hat oder zu haben meint.
Ach ja, der Regen ist ihm ein steter Begleiter draußen im Forst. In der freien Natur gewesen. Jetzt verabschiedet er ihn hier an seinem letzten Ruhebett.
Ja, ja, Herr Falkenstein. Da liegt denn eigentlich seine silberne Radschlossbüchse auf dem Sarg?
Psst! Jetzt hat der Jägerchor sein Lied beendet. Dann tritt Forstoberinspektor von Roller vor und hält eine flammende Rede.
Herr Forstoberrat Eime, ist uns über lange Jahre hinweg ein treuer Vorgesetzter, Kollege, ja, was sage ich, ein guter Freund gewesen. Hi, gut, Deutsch, Weitwerk aller Wegen, das rufe ich Ihnen zu, Herr Forstoberrat Eime. Ihnen, der für uns ein beständiges Vorbild gewesen ist, in der Fachkenntnis, in Ihrer Persönlichkeit, aber auch in Ihrem Mut und Ihrer Unerschrockenheit, die Ihnen, werter Forstoberrat Eime, nun, und diese Überzeugung bekenne ich hier, zum Verhängnis geworden ist.
Ein Raunen macht sich bei diesen Worten in der Menge breit. Hat es bisher doch niemand gewagt, in der Öffentlichkeit so konkret zu werden, zumal die Wilderer auch zahlreiche Anhänger unter der Bevölkerung haben.
Die Wilderer unseres Amtsbezirkes haben nicht nur am Wild ihr Unwesen getrieben, nein, auch den hier zu unseren Füßen liegenden haben sie.
Von Roller blickt in die Runde, um die Wirkung seiner Worte zu erspähen. Plötzlich sieht er in ein paar Augen, die ihn kalt und herausfordernd ansehen. Der Mann grinst ihn höhnisch an. Es ist Christian Klapproth, der Wilderer. Doch von Roller fasst sich schnell wieder.
Weidmanns Ruh, Herr Forstoberrat. Bläser, hebt an. Und dann, Weidmänner, 10 Schuss Salut.
Forstoberrat Eime beigesetzt. War es doch Mord? Forstinspektor von Roller belastet Wilderer. Eine Schlagzeile sensationeller als die andere. Das wirbelt ja wieder Staub auf. Kann denn der von Roller sein Maul nicht halten, noch dazu auf der Beerdigung? Und die Zeitung muss es natürlich brühwarm drucken. Wenn diese Propaganda mir mal nicht das Geschäft vermiest.
Wieso denn, Günni?
Wieso? Wenn die Zeitung so schlecht über Braunburg schreibt, dann kommt doch hier keiner mehr her. Und wenn hier keiner mehr herkommt, dann läuft meine Bierschwemme nicht, oder? Warte mal, vielleicht könnte ich ja... Peter, was hältst du von Abenteurerurlaub im Wilderer Bezirk mit Wildessen bei mir in der Bierschwemme? Da müsste doch wohl ein Geschäft zu machen sein.
Ach, immer nur Geschäft, Geschäft, Geld. Überall willst du nur Geschäft und jagst nur dem Geld nach.
Na, du als Beamter brauchst dich ja nicht zu sorgen, mein lieber Peter Falkenstein. Beamte verdienen ihr Geld ja bekanntlich im Schlaf.
Um meinen Lebensunterhalt brauche ich mich nicht zu sorgen, Günni. Aber vielleicht um mein Leben, Günni. Vielleicht um mein Leben.
Was ist das Leben denn ohne Geld?
Die Äußerungen von Rollers auf der Beerdigung des Forstamtsleiters Eime haben für viel Wirbel gesorgt. Allen Beteiligten ist jetzt klar, dass sie auf der Hut sein müssen. Für Insider ist eines klar: Die Wilderer werden nicht nachgeben. Sie werden brutal weiterjagen. Auf das Wild und auf alles das, was sich ihnen in den Weg stellen würde. Auf Seiten der Grünröcke war ebenso klar, dass man sich dem in den Weg stellen würde. Aber wahrscheinlich ist es nur Forstinspektor von Roller, der sich auf einen Kampf des Gesetzes gegen die Wilderer eingestellt hat. Forstoberinspektor Falkenstein dagegen ist anderer Natur. Er ist eher ein Träumer. Sein Hang zur Sentimentalität, seine teilweise Weltfremdheit verbringen ihn in eine Denkweise, die der gefährlichen Realität immer weiter zu entwachsen scheint.
Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und irgendwie sagt mir meine Geldnase, dass ich hier geschäftsfühlig sein muss.
Du mit deinem geschäftsfühlig. Bei deinem letzten selbstgebrannten Schnaps war die Fühligkeit aber weniger geschäftlich.
Auch ich werde noch den großen Treffer landen, Peter. Wart's ab. Nun hör dir jetzt das wieder an, dieses Geklimpere. Was manche Gäste sich heutzutage so rausnehmen, setzt die sich einfach so ans Klavier und klimpert los. So ein schräges Zeug und ohne zu fragen. Sind doch keine Yekami-Kneipe hier.
Was willst du, Günni? Das Ding steht doch sonst nur ungenutzt in der Ecke. Hör doch nur, welches Gefühl sie für diese Art von Musik entwickelt. Einfach großartig. Bei ihrer Jugend.
Du meinst, sowas gefällt dir, Peter?
Muss doch nicht immer nur das Halali sein, oder?
Waldorf gerät ins Grübeln. Endlich doch noch ein neuer Weg, um das seit Tagen rückläufige Geschäft wieder auf Touren zu bringen? Vielleicht würde die Kleine ja spielen für Kost und Logis, solange es keinem schadet. Eine weitere Meinung ist hier gefragt.
Was meinst du, Helga? Rein geschäftsfühlig, würde ich sagen. Die Kleine mit der Musik, könnte das was werden?
Helga schaut verständnisvoll auf Peter Falkenstein, den diese Musik geradezu entzückt.
Peter scheint es doch sehr gut zu gefallen.
Naja, gut. Dem gefällt ja manchmal vieles, wo er lieber Zurückhaltung üben sollte. Und ein leicht depressiv veranlagter muss ja nun nicht gleich das Maß aller Dinge sein.
Die anderen Gäste trinken mehr, seitdem sie spielt.
Ein Argument. Vielleicht ganz gut, die Trauerzeit mit ein wenig exotischer Musik zu überbrücken.
Inzwischen ist Falkenstein vom Stammtisch aufgestanden. Er ist völlig hingerissen von der Musik, aber auch von der zierlichen Anmut der Musizierenden. Wie von Geisterhand geführt, bewegt er sich auf sie zu. Er hat das Gefühl, dass jeder Ton, den sie spielt, seine Seele mit der ihren mehr und mehr verbindet.
Peter, was ist denn mit dir? Träumst du? Hey, Peter, hörst du mich?
Was? Ja, ja. Günni, das sollte hier öfter stattfinden.
Ein warmer Strom glücklicher Freude durchfließt Falkenstein. Er wird von nie gekannter Euphorie erfasst. Sein Körper ist ein einzig Singen voll Glückseligkeit. Bebend vor Gefühlsempfindungen steht er nun vor der jungen, schönen Klavierspielerin, blickt sie fassungslos an, sie, die diesen Orkan von Gefühlen in ihm entfesselt hat, und plötzlich entfährt es leicht holprig seinem Mund.
Was spielst du? Ich meine, was spielen sie denn da?
Wird die Schöne es ihm sagen? Wilderer treiben ihr Unwesen im Gebirge rund um Braunburg.
Wie ich vermutete. Die Polizei hat die Ermittlungen eingestellt. Auch bei Nachsuche am Tatort kein Hinweis auf Fremdeinwirkung.
Bekanntlich hat Falkenstein seinen Forstamtsleiter Eime tot im Revier aufgefunden. Neben ihm die Jagdbüchse. Der Schuss ist Eime aus diesem Gewehr seitlich in den Kopf gegangen.
Und das glauben Sie, Falkenstein? Nein, nein und nochmals nein. Und wenn jeder und alles dagegen spricht, ich weiß, dass unsere Wilderer am Werk waren. Wenn ich nur an diesen verteufelten Klapprot denke, der ist zu allem fähig, dieser gewissenlose Kerl.
Sie sehen Gespenster, Herr Kollege. Klapprot ist vielleicht ein kleiner Wilddieb, aber kein Mörder.
Sie Naivling, Falkenstein, kleiner Wilddieb. Ha! Aber ich werde den Herrschaften erst einmal Feuer unter dem Hintern machen.
Bei diesen Worten schwenkt er siegessicher mehrere beschriebene Blatt Papier.
Sie wollen die Briefe doch nicht wirklich verschicken.
Jawohl, aber mit den Wilddieben in dieser Gegend ist in der Vergangenheit viel zu nachsichtig umgegangen worden. Wenn Sie mein Schreiben erhalten haben, werden Sie wissen, dass ich Sie für den Mord verantwortlich halte und keine Gnade walten lassen werde, wenn ich einem von Ihnen im Wald begegne.
Sie werden damit nur erreichen, dass die Sache eskaliert.
Falkenstein, Sie können doch nur so gelassen reden, weil in Ihrem Revier die Wilderer kaum tätig sind und... Herein!
Was wollen Sie damit sagen?
Inzwischen ist die Forstamtstür weit aufgeschwungen und eine junge Frau ist in den Raum getreten. Unschuldig lieb schaut sie auf Falkenstein, der beim Anblick des jungen Mädchens erstarrt. Sein Herz beginnt zu rasen. Hart pocht das Organ gegen seine Rippen. Vergessen sind von Rollers Anspielungen. Die junge Frau geht auf Falkenstein zu, der mit seinen Gefühlen ringt, die ihm die Luft abschneiden und die Knie erweichen lassen. Sie führt ihre wohlgeformten Lippen an seine vor Aufregung feuerrote Wange und haucht ihm einen Kuss darauf.
Hey, wie geht's Ihnen? Grüner, ich spreche mit Ihnen.
Falkenstein steht immer noch reglos da. Keinen Ton bekommt er heraus. Wie ein erstmals verliebter Primaner. Dabei hat er mit Frauen wahrlich nie Probleme gehabt. Doch dieses unbekümmerte Mädchen vermittelt seiner Seele ein nie gekanntes Gefühl von unbeschwerter Fröhlichkeit. Wenn er sie anschaut, genießt er den Anblick, ohne dabei Wünsche zu entwickeln. Nein. Falkenstein erliegt einzig ihrer faszinierenden Ausstrahlung. Und er fragt sich, fühlt man so die echte Liebe?
Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, Herr Falkenstein. Wissen Sie, Herr Waldorf hat mich engagiert. Ich soll auf dem Klavier die Gäste ein wenig musikalisch unterhalten. Kost und Logis frei und ein bisschen Taschengeld dazu. Und das verdanke ich nur Ihrer Fürsprache.
Falkenstein schluckt. Das kristallene Timbre ihrer Stimme war für seine Ohren das reinste Glockenläuten. Und wenn es dann noch mit einem Lob einherkam...
Das war doch nicht der Rede wert.
Er versucht, sachlich zu sein.
Ich mag halt die blusige Art ihrer Musik, die Sie spielen. Und wie Sie sie spielen, Fräulein...
Axinia. Nennen Sie mich Axinia.
Sie schaut ihm dabei tief in die Augen. Falkenstein versetzt es erneut einen Schlag in den Magen und für einen Moment glaubt er, sein Herz würde von dem Schwall seiner Empfindungen zerbersten. Er wird davor bewahrt, weil von Roller plötzlich und unerwartet die Stimme erhebt und ihn aus seinen Gefühlssäuseleien herausreißt.
Also, Falkenstein, wenn ich die Warnbriefe an die Wilderer eingesteckt habe, gehe ich auf die Pirsch in Eimes Revier, damit bei diesen Wildererlumpen nicht der Eindruck aufkommt, es sei unbewacht. Was machen Sie heute?
Ich werde der jungen Dame die Schönheiten meines Reviers zeigen. Mögen Sie, Axinia?
Gerne. Ich liebe die Natur und die Tiere.
Ich kann Ihnen leider keine Vorschriften machen, Falkenstein. Aber für Ihr Verhalten finde ich keine Worte mehr. Sie sollten sich mir endlich anschließen und den Mörder unseres Chefs mit der Waffe suchen.
Sie fantasieren wieder, Roller.
Ich mag es nicht, wenn geschossen wird. Überhaupt Gewehre.
Und was meine Waffen anbelangt, die bleiben heute im Schrank, damit Sie es wissen.
Oh, fein.
Um Ihre Friedfertigkeit zu demonstrieren, sollten Sie vielleicht immer ein Musikinstrument bei sich führen.
Kein Problem. Meine Gitarre steht zu Hause immer griffbereit.
Oh, fein. Ich habe zufällig meine Mundharmonika bei mir. Stelle mir das toll vor. Wir beide auf einem Hochsitz vielleicht in der Abendsonne musizierend.
Peter Falkenstein. Wird es bei diesem Gedanken bereits wieder warm ums Herz.
Und wenn ein Wilddieb sein Unwesen treibt, mit Tannenzapfen nach ihm werfen, was? Herrgott nochmal, ich kann so einen Schwachsinn nicht mehr hören.
Ende Folge 1.